Königreichskultur und machen uns Gedanken zu den genialen Prinzipien des Reiches Gottes in der Bergpredigt von Matthäus Kapitel 5 bis 7. Ich wiederhole etwas vom letzten Mal vor 14 Tagen. Wisst ihr noch das Ziel? So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das steht ganz am Schluss der Seligpreisungen. Das war Jesus Ziel. Es war in seinen Jüngern einen Lebensstil zu kreieren, den Gott verherrlicht, den die Menschen anregt, über diesen Gott nachzudenken. Die erste Bitte des Vaterunsers, das im Zentrum der Bergpredigt steht, ist: geheiligt werde dein Name. Darum ging es Jesus in seinem Leben, dass Gottes Name verehrt wird und geheiligt wird. Darum drehte sich alles in seinem Leben. Und darum sollte sich auch alles in unserem Leben drehen. Heute machen wir uns ein paar Gedanken zu Jesu Aussage. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. In der Amplified, also in der erweiterten Übersetzung, heißt es: gesegnet, getröstet durch inneren Frieden und Gottes Liebe sind diejenigen, die verfolgt werden, weil sie das tun, was moralisch richtig ist. Denn ihnen gehört das Himmelreich, jetzt und in Ewigkeit. Gesegnet, moralisch mutig und geistlich lebendig, mit Lebensfreude in Gottes Güte seid ihr, wenn Menschen euch beleidigen und verfolgen und wegen eurer Verbindung mit mir alle möglichen bösen Dinge gegen euch sagen. Seid fröhlich und überaus freudig, denn euer Lohn im Himmel ist groß, absolut unerschöpflich. Und die Passion, die sagt so: wie begeistert kannst du sein, wenn Menschen dich beleidigen und verfolgen und alle möglichen bösen Lügen über dich reden, weil du mich liebst. So hüpfe vor Freude, denn dein himmlischer Lohn ist groß. Ganz am Anfang möchte ich definieren, was es heißt, gerecht zu sein. Als erstes sei festgehalten: gerecht werden wir nicht aus eigenen Werken. Eigene Werke tun dann gar nichts dazu. Es ist wegen Jesus, was er für uns getan hat, dass er stellvertretend für uns gestorben ist und unsere Punktkarte bei Gott ausgefüllt hat. Darum sind wir gerecht geworden. Das ist eine innere Angelegenheit. Das sieht man nicht äußerlich. Dennoch, im Leben von denen, die da verfolgt werden, wurde offensichtlich etwas sichtbar, sonst wären sie ja nicht verfolgt worden. Ihr Lebensstil outet sie als Gerechte oder outet sie als Gerechte. Und ich hoffe sehr, dass unser gerecht geworden sein in Jesus unseren Lebensstil beeinflusst, dass man hoffentlich etwas davon merkt, dass wir ein anderes Leben führen als solche, die nicht nach Jesus fragen. Dass wir nach ihm ausgerichtet sind und seinen Willen tun. Ich finde, das ist schon mal ein erster Segen, wenn man uns anmerkt, dass ein anderer Geist in uns lebt. Das ist doch wunderbar. Wie zum Beispiel merkt man uns das an? Was macht da der Unterschied? Vielleicht, dass wir nicht einhaken, wenn andere über andere lästern. Vielleicht, dass wir uns einsetzen für die Schwachen. Vielleicht, dass wir auch mal eine Extrameile gehen. Vielleicht, dass wir uns demütigen und auch mal um Entschuldigung bitten. Etc. etc. Ich glaube, da weiß jeder schon, wo er herausgefordert ist. Leider habe ich auch schon festgestellt, dass manche Christen schnell unter einem gewissen Verfolgungswahn leiden. Sie sind der Meinung, wenn irgendetwas bei der Arbeit nicht so gut läuft und sie nicht so gerade auf Anerkennung stoßen, dass sie verfolgt werden um Jesu Willen. Es ist aber nicht so. Es ist leider so, dass manche Christen auch nicht gerade so die einfachsten Menschen sind und nicht immer alle Verfolgung um Jesu willen ist. Aber glücklich zu preisen sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gott leben. So drückt es für alle aus. Irgendwie finde ich, das ist ein Widerspruch. Wir sind glücklich zu preisen, also zu beglückwünschen, dass wir verfolgt werden. Also ganz ehrlich, ich bin glücklich, dass wir nicht verfolgt werden. Dass wir unseren Glauben frei und offen bekennen können, ohne Angst haben zu müssen. Allerdings denke ich auch, dass das sich in nächster Zeit ändern könnte. Und ich beschäftige mich eigentlich recht mit diesem Thema. Wir haben ja in der letzten Predigtserie haben wir uns einige Vorbilder im Glauben angeschaut. Und da habe ich ja auch über die verfolgten Christen, über einige verfolgten Christen zu euch gesprochen. Ich denke, es ist gut, wenn wir für die verfolgten Christen beten, wenn wir Anteil nehmen an ihrem Schicksal. Ich habe damals gesagt, dass täglich mindestens 12 Menschen ihr Leben lassen, nur weil sie Jesus bekennen. Es ist gut, wenn wir für sie beten. Wenn wir diese Realität nicht verdrängen. Ich denke, wenn wir für sie beten, hilft es auch uns, uns auf dieses Kommende vielleicht einzustellen. So schräg es tönt, ich denke, Verfolgung hat auch ihre Vorteile. Manchmal wünsche ich mir das sogar fast ein bisschen, dass wir auch das erleben. Warum? Werde ich natürlich noch erklären. Nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie masochistisch veranlagt bin. Bin ich nämlich überhaupt nicht. Am Schluss der Predigt werdet ihr hoffentlich verstehen, was ich damit meine. In all den vielen Verheißungen, die wir auf Poster, Postkarten, Tassen oder sogar T-Shirts lesen, habe ich noch nie folgende gefunden. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Das hat Jesus uns verheißen. Aber natürlich gibt es Verheißungen, die wir sehr viel lieber hören und uns zu Gemüte führen. Aber das ist Realität. Und die Gemeinde Jesu hat genau so angefangen. Die erste Christenverfolgung, darüber lesen wir ja schon in der Apostelgeschichte. Im Römischen Reich gab es brutalste Christenverfolgung. Das Kolosseum in Rom ist nur ein Zeuge davon. Dann im Jahr 380 wurde das Christentum als Staatsreligion ernannt. Alle wurden Christen plötzlich. Ich zweifle daran, dass das gut war. Nein, eigentlich zweifle ich nicht daran. Ich denke, das hat dem Christentum mehr geschadet als Verfolgung. Denn Christ wird man nicht einfach so. Christ wird man aus Überzeugung, weil man erkannt hat, man braucht diesen Jesus. Weil man mit ihm leben will und nicht einfach, weil man irgendwie in einen Staat hineingeboren worden ist. Es gab ein Christentum ohne Nachfolge, ohne Buße, ohne Hingabe. Und ich denke, auch heute noch ist das die große Herausforderung in den christlichen Ländern, sogenannten christlichen Ländern. Ein Christentum ohne irgendwelche Konsequenzen im persönlichen Leben, ohne persönliche Beziehung mit Jesus. Dort, wo es etwas kostet, Jesus nachzufolgen, dort ist es anders. Interessanterweise schadet Verfolgung der Gemeinde nicht. Oft ganz im Gegenteil. An Orten, wo die Gemeinde verfolgt ist, dort oft erst recht auf. Vielleicht hat das damit zu tun, dass die Menschen dann viel mehr aufs Wesentliche konzentriert sind. Dass sie zusammenstehen, sich verbinden. Und dass es nicht mehr darum geht, wer jetzt das bessere theologische Argument hat, was die Gemeinde einem bietet oder sonst irgendwelche Nebensächlichkeiten. Ich denke, dann lebt man in einem anderen Modus. dann ist man ganz auf Jesus konzentriert. Die Corona-Pandemie, die hat ja weltweit auch sehr viel Schaden gemacht, aber ich denke, auch einiges Gutes bewirkt. Ich denke, es hat einiges ans Licht gebracht, das nicht so richtig gut läuft. Ich glaube sowieso, dass wir in einer Zeit leben, wo vieles ans Licht kommt. Und ich glaube, dass Gott diese Krise brauchen will, um uns aufzuwecken, um uns bereit zu machen für Größeres. Ich habe einen spannenden Artikel von Francis Chan gelesen. Von ihm habe ich euch ja schon mal erzählt. Er war der Gründer und Leiter einer Megachurch mit mehreren tausend Mitgliedern in den USA. Heute lebt er in einer Vorstadt im armen Viertel in Hongkong und baut dort Gottes Reich. Und in dem Artikel stellt er die Frage: Was machen wir mit unserer Freiheit? Chan erklärt darin, dass er sich zwar freue, dass Christen sich wieder frei versammeln können wie vor der Pandemie, und gleichzeitig fragt er sich, wie effektiv geht die Kirche mit ihrer Freiheit um? In China ist es ja für Christen nicht möglich, sich frei zu versammeln. Das letzte Mal habe ich euch ja so ein cooles Film gezeigt, vielleicht wisst ihr es noch, wie die sich da im Versteckten versammelt haben und wie viel Feuer und Leidenschaft sie dabei gehabt haben. Chans Aussage: Wenn man sich die Orte ansieht, an denen es Religionsfreiheit gibt, und wenn man diese Orte mit jenen vergleicht, an denen diese Freiheit nicht existiert, frage ich, was machen wir eigentlich mit der Freiheit? Sie hat die Kirche nur geschwächt, die Kirche unter Druck, die blüht auf. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar für unsere Freiheit. Gleichzeitig fürchte ich mich aber auch nicht davor, sie zu verlieren. Denn ich glaube, wie John, dass dort, wo Verfolgung ist, die Kirche erst recht aufblüht und sie viel ähnlicher ist der Urkirche, nicht so verweichlicht, wie wir hier leben. Ich wünsche mir keine Verfolgung, überhaupt nicht. Aber ich wünsche mir eine Gemeinde, die aufsteht für ihre Werte, die sich etwas kosten lässt, die leidenschaftlich Jesus nachfolgt, die hingegeben ist, weil sie versteht, wer Jesus ist, weil es nicht nur einfach eine so Tradition ist, sondern weil da im Herzen etwas brennt, ein Feuer, für das es sich lohnt, selbst Leiden auf sich zu nehmen. Ich glaube, dann sind wir tatsächlich Licht für diese Welt. Gott gibt der Gemeinde auch in Krisenzeiten die Gelegenheit zu wachsen. Er ist immer daran interessiert, jede Situation zu nutzen, dass wir näher zu ihm kommen und geistlich wachsen können. Ich glaube, dass diese Pandemie wie ein Training ist. Wenn es dann wirklich mal ernst wird, gehen wir einfach nicht mehr in den Gottesdienst, wenn plötzlich Maskenpflicht wäre? Bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin absolut nicht für Maskenpflicht und ich habe meine sehr großen Fragezeichen bei vielen diesen Maßnahmen. Gleichzeitig will ich mich aber von gar nichts aufhalten, mich einzusetzen im Reich Gottes und das Reich Gottes zu bauen. Die Frage ist halt immer, was darf es mich kosten? Was darf es mich wirklich kosten, Jesus nachzufolgen? Was lasse ich mich das kosten? Diese Frage muss ich mir selber auch immer wieder stellen. So schnell sagen wir, ja, es kann mich alles kosten. Aber was ist, wenn es mich dann eben wirklich mal etwas kostet? Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, schrieb Tertullian, ein Kirchenvater des 2. Jahrhunderts. Es ist tatsächlich so, dass die Kirche an einigen Orten trotz allen Widerständen außergewöhnlich gewachsen ist. Vor 50 Jahren hätte man sich nicht vorstellen können, dass es heute 60 Millionen Christen in China gibt. mehr als Mitglieder in der kommunistischen Partei. Trotz aller harter Verfolgung, sogar der Spiegel und die NZZ haben darüber berichtet. Oder nehmen wir das Beispiel Iran. Obwohl Iran einer der gefährlichsten Orte ist, um Christ zu sein, hat sich dort in den letzten Jahren die Gemeinde vervielfacht. Tausende sind zum Glauben gekommen. Schön, dass wir auch Leute aus dem Iran hier haben. Laut Christian Broadcast Network wächst das Christentum im Iran schneller als sonst wo irgendwo auf der Welt. Wir kennen eine Iranerin persönlich. Sie ist geflüchtet und hat in England dieselbe Bibelschule wie wir besucht, allerdings einige Jahre nach uns. Heute ist sie Pastorin in der Ostschweiz. Und sie hat uns Dinge erzählt von Iran, was da geschieht. Das ist einfach gewaltig. Wie gesagt, es ist Verfolgung. Sie dürfen nicht einfach von Jesus erzählen und für ihn Werbung machen. Aber Gott findet die unglaublichsten Wege, dass Menschen ihn finden. So erzählte sie zum Beispiel, dass ihre Mutter von Gott den Eindruck hatte, mit einer Bibel, versteckt natürlich, in ein bestimmtes Einkaufszentrum zu gehen und dort zu warten. Jemand bräuchte diese Bibel. Wenn ich mich richtig erinnere, wartete die Mutter einige Stunden. Und dann kam ein Mann zu ihr und hat sie gefragt, bist du die Frau mit dem Buch von Gott für mich? Solche Dinge macht Gott. Andere haben Träume, wo sie genau die Adresse bekommen, wo sie hingehen müssen, um Christen zu treffen. Allerdings bezahlen sie auch einen sehr hohen Preis. Die Eltern dieser Frau wurden zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Der Vater war schon mehrere Monate im Gefängnis, die Mutter hätte einrücken müssen, aber 5 Tage bevor sie gehen hätte müssen, wurden sie plötzlich auf menschlich völlig unerklärliche Weise freigesprochen und sind jetzt auch geflüchtet. Gott macht Gewaltiges. Der Ausgeglichenheit halber möchte ich aber schon auch noch erwähnen, dass es auch Orte gibt, wo die Gemeinde unter Verfolgung zerstört oder fast zerstört wurde. Ein Beispiel ist Japan. Allerdings geht es jetzt dort auch wieder ein bisschen aufwärts. Die SBM unterstützt ja auch 2 Ehepaare, die dort in der Mission sind. Oder auch das Südtirol, wo Simone und Jacqueline, die ja kürzlich hier waren, herkommen. Dort gab es auch mal Erweckung. Es war sogar ein Schweizer, der da die Erweckung geleitet hat. Er wurde verbrannt und die Kirche zerstört. Und heute gibt es nur ganz wenige Christen im Südtirol. Aber ich glaube, dass Gott auch dort etwas tut. Wir erinnern ihn immer wieder daran, dass das Blut der Märtyrer noch zum Himmel schreit und der Samen aufgehen soll. Außerdem glaube ich auch, dass der zweite Teil dieser Seligpreisung wirklich wahr ist. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Denken wir immer daran, Sabine hat es heute auch schon gesagt, unser Erdenleben hier ist wie ein klitzekleiner Tropfen im Ozean der Ewigkeit. Und auf alle, die ihr Leben für Jesus investiert haben, wartet eine gewaltige Belohnung dort, egal mit oder ohne Verfolgung. Was kein Auge jemals gesehen hat, was kein Ohr jemals gehört hat und sich kein Mensch vorstellen kann, das hat Gott für die bereit, die ihn lieben. 1. Korinther 1, 2,9. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes lesen wir über die Glaubenshelden. Ich finde das so ein eindrückliches Kapitel. Ich habe es in die Gegenwart umgeschrieben und möchte es nun noch vorlesen. Ich habe eben, wie gesagt, in die Gegenwart. Weil sie Gott vertrauen, kann er Großes durch sie tun. Sie bezwingen Königreiche, sorgen für Recht und Gerechtigkeit und erleben, wie sich Gottes Zusagen erfüllen. Vor dem Rachen des Löwen werden sie bewahrt. Und selbst das Feuer kann ihnen nichts anhaben. Sie entgehen dem Schwert ihrer Verfolger. Wenn sie schwach werden, gibt Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verlassen, vollbringen sie wahre Heldentaten und schlagen die feindlichen Heere in die Flucht. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere werden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhalten. Man legt sie in Ketten und wirft sie ins Gefängnis. Sie werden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, ziehen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum und müssen sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen zu schade für diese Welt. Sie alle vertrauen Gott. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Ja, Menschen, die sich wirklich hingeben, die auch in Verfolgung treu zu Jesus halten, sich an ihn festklammern, die sind mir echt ein Vorbild. Ich möchte von ihnen lernen, auch ohne Verfolgung so hingegeben zu leben. Uns wurde nirgends ein einfaches Leben versprochen, aber ein sinnvolles, ein bedeutungsvolles, eines, das sich lohnt zu leben. Uns wurde versprochen, dass wir niemals alleine sind und keine Herausforderungen aus eigener Kraft meistern müssen. Egal, was kommen wird, Jesus ist immer bei uns. Immer, immer, immer. Im Kapitel vorher gibt uns der Hebräer einen guten Rat, den wir wohl auch berücksichtigen sollten. Besonders auch, wenn es mal für uns etwas schwieriger wird. Dies ist nicht die Zeit, sich zurückzuziehen und die Zusammentreffen zu vernachlässigen. Denn wir brauchen einander. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns treffen, um uns gegenseitig zu ermutigen und anzuspornen. Und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Hebräer 10, 25. Wir brauchen einander. Wir müssen einander anspornen, dass wir ready sind, dass wir hingegeben sind, dass wir den Blick auf Jesus niemals verlieren. Nutzen wir diese Zeit. Menschen brauchen Jesus. Seien wir mutig, ihnen von unserem wunderbaren König zu erzählen, selbst wenn es vielleicht schiefe Blicke oder ein spöttisches Lächeln gibt. Was ist das schon? Gemäß Jesus sollten wir uns darüber freuen. Gelingt mir auch nicht immer, aber immerhin, wir sollten einfach den Menschen von Jesus erzählen. Er hat unsere Leben so reich gemacht. Das Lebenswasser muss fließen, oder? Diese Welt, die hat jemanden nötig, unseren König. Konnte ich deutlich machen, warum ich finde, dass Verfolgung der Gemeinde auch gut tun könnte. Und warum ich mich nicht davor fürchte. Damit es ganz klar ist, weil Verfolgung oftmals ein Dünger ist für die Gemeinde. Zweitens, weil wir uns dann vermehrt auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Drittens, weil Jesus sich gerade dann in Verfolgung oftmals übernatürlich erweist. Viertens, weil er verheißen hat, immer dabei zu sein, immer gegenwärtig zu sein. Das fürchte dich nicht, das gilt, egal was. Und fünftens, weil eine große Belohnung auf uns wartet, wenn wir ihm treu bleiben. Ich freue mich auf das, was der Herr noch bereithält. Auch wenn ich denke, es wird nicht immer einfach. Aber es wird sich lohnen, weil er ein wunderbarer König ist. Und weil er gute Gedanken über uns hat. Und weil er diese Welt noch einmal richtig heimsuchen will. Das glaube ich. Nun möchte ich noch beten Und dann schließt Sabine, singen wir noch ein Lied und nachher schließt dann Sabine mit dem Gottesdienst ab. Herr, ich danke dir einfach, dass du so gut mit uns meinst. Ich danke dir, dass wir keine Angst haben von der Zukunft. Egal was kommt, du bist unser Fels, du bist unsere Zuflucht, unsere sichere Schatten, Herr. Der Gott, wo wir uns bergen können. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Dass du uns an der Hand nimmst und wir einfach dich gross machen dürfen. Herr, ich wünsche mir echt, dass noch ganz viele Menschen hier in diesem Tal, in dieser Stadt, dass noch ganz viele Menschen dich erkennen. Herr, dass unser Licht eben wirklich leuchtet und Menschen unseren Vater im Himmel erkennen können. Herr, ich wünsche mir, dass wir als die Gemeinde, als dein Lieb dir Ehre bringen können. Ich wünsche mir, dass du gross rauskommst durch mein Leben. Danke für deine Liebe. Danke für dein gutes Herz zu uns. Danke für deine gute Führung. Danke, dass du uns niemals überforderst, sondern dass du selber unsere Stärke bist. Herr, ich preise dich für deine Gnade und Güte. Ich danke dir, Herr, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir Auserwählte sind, Herr, Königskinder, dass du unser Gott bist. Ich preise dich. Ich bete jetzt auch noch gerade für alle verfolgten Christen, Herr. Für alle die, die heute ihr Leben lassen müssen für dich. Ich bitte dich, dass du sie stärkst, dass du sie segnest, dass du ihr Umfeld segnest, ihre Familie. Herr, dass du ihre Schmerzgrenzen absetzt, dass du ihnen Mut gibst, dass du sie einfach als Überwinder in die Ewigkeit eingehen lässt, Herr. Und danke, dass das Blut der Märtyrer schreit zum Himmel und dass es Frucht wird bringen, Herr. Ich preise dich. Ich preise dich für das, was du in Iran tust. Ich preise dich für das, was du in China tust, in Pakistan, in Afghanistan. Herr, du bist ein Gott, der sein Reich baut und ich preise dich dafür. Niemand kann dich aufhalten. Nichts und niemand kann dir Grenzen setzen. Und das ist wunderbar. Ich preise dich, Herr. Amen.